Wie schön, euch alle miteinander in diesem neuen Jahr zu sehen. Ein frohes und gesegnetes neues Jahr. Sag das doch auch nochmal deinem Nachbarn, das tut, glaube ich, richtig gut. Wünsche deinem Nachbarn nochmal ein frohes und gesegnetes neues Jahr. Ja, was hält 2025 für dich, für uns, für dieses Land bereit? Und wie Olli habe ich auch, wie im letzten Jahr, die Jahreslosung zu Beginn mitgebracht. Aber ich muss meinen lieben Bruder leider korrigieren, schon direkt am Jahresanfang. 1. Thessaloniker 5, 21, okay?
Danke.
Prüft alles, das Gute behaltet. Ein ganz praktischer Vers. Wenn wir uns die letzten Jahre anschauen, dann haben die Krisen so einige Themen auf unsere Tagesordnung gesetzt, mit denen wir uns so eigentlich nicht auseinandergesetzt haben. Nehmen wir den Ukraine-Krieg. Gas, Strom stieg in die Höhe. Der Staat sagte sogar noch, wir müssen uns warme Decken im Winter anziehen und ein bisschen Gas sparen. Und auf einmal haben wir angefangen zu vergleichen, zu prüfen, was kostet das eigentlich, was zahle ich eigentlich? Und wir haben vielleicht im Haushalt geguckt, was ist denn da auf dem Kühlschrank drauf? Oh, geh. Ja, der funktioniert noch, aber ist das wirklich sinnvoll, einen Kühlschrank mit Energieeffizienzklasse G im Haushalt zu haben? Oder vielleicht hast du dir ja auch die Frage gestellt, oh, jetzt gibt's doch alles smart, vielleicht hole ich mir smarte so Heizthermostate, um da auch noch mal ein paar Euros gut zu machen. Macht das Sinn? Und man kann ja eigentlich von uns Deutschen sowieso sagen, wenn jemand im Prüfen gut ist, dann wir. Wir hassen es, unnötig Geld für etwas auszugeben, oder? Und wenn wir für etwas Geld ausgeben, dann muss es für den Preis das Allerbeste sein. Bevor wir ein Gerät kaufen, werden die Stiftung Warentest, Online-Test wie die Bestseller-Romane gelesen. Ich bin auf jeden Fall einer davon. Und das tun wir, um Schaden, um Ärger zu minimieren, zu reduzieren. Und das ist eine gute Sache, oder? Und auch Paulus hatte diesen Tipp schon vor knapp 2000 Jahren. Prüft alles, das Gute behaltet. Und dieser Vers ist eigentlich so selbsterklärend, dass man meinen würde, da muss man ja gar nichts mehr zu sagen, das ist so klar. Und doch, wie auch im letzten Jahr, möchte ich auch dieses Jahr mir diesen Vers ein wenig im Kontext anschauen. Zu sehen, was bedeutet dieser Vers eigentlich im Abschnitt. Um auch wirklich die Bedeutung zu verstehen, was Paulus dort eigentlich gesagt hatte. Ich hatte erst letztes Jahr einen Streit mit meiner Schwester gehabt. Und umso länger die Diskussion losging, weitergeführt wurde, hatte sie mich auf einen Satz reduziert. Daran ist man früher auch nicht dran gestorben. Und das ganze Gespräch hat sie, ich sagte extra nicht, welche Schwester das war. Ich habe zwei Schwestern. Und ich habe so vieles gesagt, aber dieser eine Vers, dieser eine Satz, der hat sie irgendwie gecatcht. Und es ist so wichtig, dass wir Dinge im Kontext sehen, weil einzelne Verse, die können ihre Wirkung verlieren, wenn wir sie nicht ganz verstehen. Also die Frage ist, war es Paulus Absicht, dass wir diesen Vers so für alles Mögliche benutzen, oder hatte er vielleicht auch etwas Spezielles dabei im Sinn gehabt? Die Worte 1. Thessaloniker 5 ist das letzte Kapitel im ersten Brief. Das heißt, es sind seine Abschlussworte, die den Abschluss dieses ganzen Briefes bilden. Und eins möchte ich noch vorab sagen, bevor wir richtig reinsteigen. Immer wieder, wenn ich mich mit Gottes Wort auseinandersetze, ich merke, es ist ein unglaublicher Schatz, der so viele kleine Schätze für uns bereithält. Und immer wenn ich wieder etwas forsche, etwas grabe, merke ich, ja, Gottes Schätze, die wollen gesucht und ausgegraben werden. Und wenn wir Gottes Wort nur wie so ein Ratgeber benutzen, ah, okay, prüft alles, das Gute behaltet, dann wird Gottes Wort auch immer nur irgendwie ein Ratgeber für unser Leben sein. Aber es möchte ein Schatz für uns sein. Und wenn wir ihn so behandeln, wenn wir so auch in Gottes Wort forschen, dann werden wir unglaubliche Schätze für unser Leben daraus ziehen. Und deswegen möchte ich nochmal beten, dass der Heilige Geist das auch tut. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass wir dieses Jahr mit dem Gottesdienst starten dürfen. Danke für deine Zusagen, für das Abendmahl. Danke, dass wir jubeln dürfen, auch über dieses Jahr, denn du bist da. Du bist mit uns und dein wunderbares Wort möchte zu uns sprechen. Und ich bete, dass dein Wort sich in unserem Leben entfaltet und dass, wie du selbst gesagt hast, dass das Leben in Fülle sich in uns breit macht, Herr. Und so segne ja meine Worte und segne unsere Ohren, segne unsere Herzen, dass sie empfangen, was du uns geben möchtest. Amen. Ich durfte, wie fast jedes Jahr, ich glaube, die haben einfach keinen anderen, bei der Ranger-Weihnachtsfeier die Andacht halten. Für mich voll das Geschenk, für die so, okay, wir nehmen Daniel. Wir starten auf jeden Fall immer in der Scheune, da ist es noch kuschelig, wir kuscheln uns zusammen, ich darf reden, also wenn ihr mich mal 10 Minuten predigen wollt, hören wollt, dann müsst ihr mal zur Ranger-Weihnachtsfeier gehen, hier passiert das nicht, keine Sorge. Und dann waren wir fertig und dann haben die Ranger ganz viele schöne Sachen vorbereitet. Aber wir mussten nach draußen, es war Winter, kalt, dunkel, aber nicht bei den Rangern. Denn in der Mitte war ein riesiges Lagerfeuer für uns vorbereitet. Und wir tappten also nicht im Dunkeln, sondern wir hatten Licht, wir hatten Wärme und es gab sogar noch ein kleines Feuer. Da konnte man mit Pfann, das ist immer mein Highlight, in Pfann so leckere Pfannkuchen machen und man darf ganz dezent Nutella drüber schmieren. Also ich habe nicht alle gesehen, schon mal vormerken für die Winterzeit. Aber es ist unglaublich schön, so ein Feuer. Und ich war früher auch bei den Rangern, auch bei meinem NTC, also bei der Leiterausbildung, da musst du ein Feuer mit 3 Streichhölzern ankriegen. 3 Streichhölzer. Und es ist möglich, mit einem Streichholz ein Feuer anzuzünden. Auch so ein riesiges Lagerfeuer, was einen ganzen Rangerstamm wärmt. Wenn du das richtige Material hast, dir den richtigen Zunder besorgst und die richtige Luftzufuhr dem Feuer gibst. Ich musste am Anfang immer lernen, man baut ein A-Feuer und man öffnet es zum Wind hin, sozusagen. Das also mal als kleine Ranger-Lehrstunde. Aber du musst dir genügend Zeit geben. Du musst dir Zeit geben, dass sich das Feuer entwickeln kann. Wenn du einfach mal schnell reinpustest, Zunder rein und so, dann kann es schnell passieren, dass das Feuer ausgeht. Und ich habe im letzten Jahr, wer sich vielleicht noch daran erinnert, eine war schon echt lange Reihe zum Heiligen Geist gemacht. Und dort wird der Heilige Geist, ich habe auch darüber gepredigt, als Feuer in unserem Leben beschrieben. Der Heilige Geist als Feuer. Und eine der Stellen, die finden wir in Lukas. Und da sagt Johannes Folgendes über Jesus aus. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Und wenn wir jetzt den Abschnitt im Kontext lesen, also die Verse 19 bis 21 von Paulus, dann sagt er Folgendes. Den Geist dämpft nicht, die Weissagung verachtet nicht, prüft alles, das Gute behaltet. War einmal schon ganz anders, oder? Das Bild vom Feuer finde ich in Bezug auf den Heiligen Geist etwas sehr Schönes, weil es uns auch für dieses Jahr zum Ausdruck bringen möchte, dass der Heilige Geist ein Feuer in uns entfachen möchte, das ohne ihn unmöglich wäre. Eine Leidenschaft und eine Kraft, eine Liebe, Dinge uns offenbaren möchte, die wir vorher, wie in all diesen Krisen, vorher gar nicht so auf dem Schirm hatten oder gar nicht kannten. Aber hier geht es jetzt speziell um das Wirken des prophetischen Redens. Und Paulus sagt, ihr Lieben, hey, das soll in eurem Leben und ganz besonders auch in dieser Gemeinde, das soll nicht verachtet werden. Es soll geprüft und genutzt werden. Ich gebe euch noch eine weitere Stelle, 1. Korinther 14. Da sagt Paulus, das Allerwichtigste strebt nach der Liebe. Und dann kommt aber, doch bemüht euch auch eifrig um die Geisteswirkungen, am meisten aber, dass ihr weissagt. Um einfach noch einen ganz kleinen Rückblick auf das letzte Jahr zu geben, ich merke immer wieder, beim Heiligen Geist ist das Schöne und Entlastende, dass wir und uns ihn nicht mühevoll erarbeiten müssen, herbeirufen müssen, weil er ist ein Versprechen Jesu Christi an uns. Er hat gesagt, wenn ich gehe, ich lasse euch nicht alleine, ich werde ihn euch von oben senden und ihr werdet niemals in dieser Welt alleine unterwegs sein, weil ihr den Beistand habt. Er ist die Garantie, Wenn du auf 2025 schaust, ist er deine Garantie, dass Gott mit dir vorwärts gehen möchte. 2. Korinther 1,22. Er hat uns auch versiegelt und das Unterpfand des Geistes in unsere Herzen gegeben. Und was sagt uns Paulus hier? Wir haben alle Materialien, um das Feuer, des was nötig ist, für das Feuer des Heiligen Geistes in unserem Leben. Und wenn Paulus davon spricht, wir sollen den Geist nicht dämpfen, dann sagt er gleichzeitig auch, dass der Heilige Geist nicht der ist, der sich in unserem Leben zurückhalten möchte, der sparsam ein kleines Flämmchen in dein Leben setzen möchte, sondern er ist bereit und er möchte sich in unserem Leben ausbreiten. Er möchte in deinem Leben wachsen. Und wenn du auf 2025 schaust, dann darf ich dir sagen, Gott ist bereit. Er ist bereit, mit dir dieses Jahr anzugehen. Aber er wartet auf deine Bereitschaft. Er wartet auf dein Interesse, denn das kommt auch in diesen Versen zum Ausdruck. Er achtet unsere Entscheidung. Also welche Haltung kann uns helfen, dass wir keine Dämpfer sind, sondern Förderer? Wir können den Heiligen Geist, und ich glaube, das ist wie in jeder Beziehung, denn der Heilige Geist ist eine Person. Wir können ihn kennenlernen. Wir können wollen, dass unsere Freundschaft zu ihm sich vertieft. Wir können ihn in unserem Leben wertschätzen. Wir können den Heiligen Geist aber auch so behandeln wie einen kleinen Bruder. Wer von euch war auch alles ein kleiner Bruder? Also manche, die mit mir mitfühlen können, einen kleinen Bruder, den man immer mitnehmen musste, aber auf den man gar keine Lust hatte. Ja, ich habe in der Vorbereitung schon tiefe Narben bei mir im Herzen gespürt und ich habe mir gedacht, vielleicht setzen wir uns alle mal nachher zusammen und beten mal dafür. Ja, sobald ich irgendwas gemacht habe, hat mein Bruder gesagt, nerv mich nicht. Und mein älterer Sohn macht das jetzt genauso und ich fühle so mit meinem kleinen Bruder. Und der Heilige Geist, der kann uns ganz schön auf den Senker gehen. Der kann uns ganz schön in die Quere kommen, wenn er nicht so handelt, wie es unseren Vorstellungen entspricht. Das passiert nämlich dann, wenn wir so eine geistliche Selbstzufriedenheit haben. Wenn wir glauben, hey, bei mir läuft alles super. Was soll noch besser sein? Wir können den Heiligen Geist aber auch so behandeln, wie jemanden, vor dem wir Angst haben, der uns was Böses will. Wir können den Heiligen Geist auch wie einen Fremden behandeln, jemanden, von dem wir nichts wissen. Aber Jesus sagt, er ist der Beistand von oben. Und auch wenn wir uns Jakobus, haben wir auch eine Reihe letztes Jahr zugemacht, 1, Vers 17 anschauen, dann sagt Jakobus, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab. Von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist. Und der Heilige Geist, sagt Jesus, er sendet ihn uns von oben. Er ist durch und durch gut. Und die Frage ist für uns, für dieses Jahr, sind wir bereit, das zu glauben? Dass er durch und durch gut ist, auch für unser Leben. Denn das entscheidet, ob wir geistlich weiter wachsen. Und vielleicht sitzt du heute hier und du hast negative Erfahrungen gemacht in Bezug auf den Heiligen Geist. Wisst ihr, Menschen können das, was Gott ihnen anvertraut, so missverstehen und auch mit so einer falschen Haltung gebrauchen, dass im Namen des Heiligen Geistes vielleicht in deinem Leben Schaden passiert ist. Aber egal, ob du Angst hast, ob du vielleicht skeptisch bist oder negative Erfahrungen erlebt hast, es wird das Wesen Gottes nicht ändern, das sagt uns Jakobus. Gott wird sich nicht verändern. Er war, ist und bleibt alle Zeit vollkommen gut. Und wenn du vielleicht schon abgeschaltet hast und sagst, komm mir nicht schon wieder mit dem Heiligen Geist, dann möchte ich dich ermutigen, dass deine Erfahrungen und negative Erfahrungen und auch deine Unkenntnis dich nicht davon abhalten, dich nach dem auszustrecken, was Gott für dein Leben bereithält. Und vielleicht ist es für dich in diesem Jahr an der Zeit, wenn das bei dir der Fall ist, deine Ängste, deine Skepsis, deine negativen Erfahrungen, dass du sie mal wahrnimmst und dass du sie vor Gott bringst. Vielleicht suchst du dir auch eine Person, mit der du das im Gebet bewegst, weil ich glaube, wenn das der Fall ist, dann brauchst du dort Heilung, damit neues Vertrauen entstehen kann. Denn Paulus macht uns eins deutlich. Auch wenn es den meisten von uns nicht wesentlich schlecht geht, wir alle kennen es, ratlos zu sein. Ich weiß nicht, wen ich dieses Jahr wählen soll, sage ich euch ganz ehrlich. Ich habe auch noch nicht alle Programme richtig durchgelesen, aber dieses Jahr stehen Wahlen an. Wichtige Wahlen, die die Weichen für unser Land dieses Jahr setzen. Vielleicht bewegst du die Frage, ein ganzes Jahr liegt vor dir, was für Prioritäten soll ich in diesem Jahr setzen? Und das Interessante ist, dass woran wir erkennen, dass wir eigentlich auf Versuche sind und Hilfe brauchen, dass wir googeln. Ich finde das sehr interessant. Wenn ich Probleme habe mit meinem Sohn oder auch mal mit meiner Frau oder irgendwelche speziellen Vorfälle sind, ich google immer erstmal. Kennt ihr das? Du hast irgendwie so ein Stechen in der Schulter und dann Stechen in der Schulter und dann kommen irgendwelche Sachen und denkst so, okay, ich habe also die und die Krankheit. Aber Paulus ermutigt uns, hey, in all dem, was dieses Jahr vor dir liegt, hab die geistliche Dimension im Blick. Weil Gott in deinem Leben sprechen möchte. Du kannst Google fragen, Gott sagt dir dieses Jahr, hey, du kannst auch mich fragen. Ich gebe dir nicht so komische Antworten, ne, dass du irgendwie in Therapie musst und was für alle Sachen da alles so rauskommt. Aber wie kann das jetzt aussehen? Gott möchte in dein Leben sprechen. Er möchte, dass durch sein Reden Frieden in dein Leben kommt. Kraft, Ausrichtung und Orientierung. Also wie kann das aussehen? Lass uns noch mal so ein bisschen Thessaloniki anschauen. Also Paulus schreibt den Brief hier an sie, an seine Gemeinde. Die hat er auf seiner zweiten Missionsreise gegründet. Und es war eine recht junge Gemeinde. Und wie es so war, es kam ein Tumult und Paulus musste über Nacht fliehen. Und hauptsächlich waren das Heidenchristen. Also das waren auch nicht welche, die irgendwie im Alten Testament belesen waren. Und jetzt ist dieser Paulus weg und auch seine Mitarbeiter. Alle drei mussten gehen. Da ist jetzt diese junge Gemeinde und ist herausgefordert. Ihr Leiter, der diese Gemeinde gegründet hat, vom großen Gott gesprochen hat, der ist auf einmal weg. Hat das ausgereicht, was sie in diesen wenigen Wochen gelernt haben? Wissen sie genug über den christlichen Glauben? Und wie ich Paulus kenne, der hat auf jeden Fall Militäreinheiten durchgeführt, von morgens bis abends. Wir wissen mal, dass jemand aus dem Fenster geflogen ist, weil er eingeschlafen hat, weil Paulus so lange geredet hat. Ich glaube schon, dass der denen so eine gute Basis gegeben hat, aber da waren bestimmt noch viele Fragen offen. Ich bin seit über 18 Jahren getauft und ich habe viele Fragen. Wie ging es denen? Und dann schreibt er diesen Brief, er möchte sie ermutigen. Und am Ende hätte er schreiben können und bezüglich des Heiligen Geistes, Silas ist jetzt da, macht mal erstmal mit angezogener Handbremse. Da kann so viel durch euch schieflaufen, lasst das mal erstmal. Aber Paulus macht genau das Gegenteil. Er öffnet ihnen das geistliche Spielfeld. Er sagt, dämpft den Heiligen Geist nicht. Ihr seid vielleicht noch jung und ihr wisst noch nicht viel, aber das ist es, was ihr für diese Zeit braucht. Und er ermutigt sie, das prophetische Reden wertzuschätzen. Und er sagt ihnen, lernt es zu prüfen, damit es einen Nutzen hat. Und für die, die im letzten Jahr auch nicht so mit dabei waren, noch mal eine ganz kurze Zusammenführung. Hey, was ist eigentlich prophetische Rede? Was ist sie nach dem Neuen Testament? Und es gibt keine klare Definition, aber es gibt gute Theologen, die gute Sachen darüber schreiben. Und eine sehr simple, wo ich mich mit einordnen kann, ist auf jeden Fall die hier. Ich zeige sie euch. Prophetie ist die Gabe, auszusprechen, was Gott in einer bestimmten Situation sagen will. Ganz simpel. Gott möchte sprechen für eine bestimmte Situation. Es geht also nicht um selbstproduzierte Gedanken, sondern es geht darum, zu empfangen, seine Hände zu öffnen und bereit zu sein, von Gott zu hören. Und da gibt es einmal das aktive Hören. Dort entscheiden wir uns, uns Gott zu öffnen. Vielleicht in einer stillen Zeit. Wir nehmen uns Zeit und machen uns ganz bewusst, hey Gott, ich bin jetzt hier, ich bin offen dafür zu empfangen. Dort stellen wir vielleicht ganz gezielte Fragen, aber wir bestimmen den Zeitpunkt, wann Gott uns Impulse gibt. Und dann gibt es das passive Hören. Da bestimmt Gott, den Zeitpunkt, wann er spricht. Unabhängig von dem, ob wir bereit sind oder nicht. Ich habe mich gerade eben hier vorbereitet auf die Predigt und er hat mir was ganz anderes gesagt, was ich tun soll. Also nicht jetzt hier, sondern ich soll jemandem schreiben. Ich mache das jetzt, okay. Hat er entschieden, jetzt zu mir zu sprechen und ich werde das prüfen und werde dem nachgehen. Also Gott entscheidet dann den Zeitpunkt, wann er sprechen möchte. Aber wichtig ist, dass wir verstehen, prophetische Rede möchte uns verhelfen, persönliche, auch gemeinschaftliche oder gesellschaftliche Situationen einzuordnen. Es möchte uns helfen, Verfehlungen zu entdecken, Schieflagen zu sehen. Und es möchte uns helfen, Prioritäten zu finden. Es möchte dir helfen, dich zu motivieren, wenn du vorwärts gehst. Und für die Herausforderungen vielleicht, die in diesem Jahr vor dir liegen, dich darin zu stärken. Und das tut er durch Gedanken, durch Worte, das tut er durch Bibelstellen, das tut er auch durch Gefühle und Emotionen. Vielleicht hat Gott sogar schon mal zu dir durch einen Traum gesprochen oder durch visionäre Bilder, ein Bild von der Zukunft. Und ihr Lieben, wir als Ältestenschaft oder als Gemeindeleitung, wir durften in den letzten Jahren im Leitungskreis an vielen Stellen, an unterschiedlichen Stellen und durch unterschiedliche Menschen Gottes Reden in unserer Leiterschaft erleben. Die waren richtungsweisend, manchmal auch bestätigend, das hat gut getan, okay Gott, wir sind auf dem richtigen Weg. Und manchmal war sie auch korrigierend. Aber es hat so gut getan für uns als Leiterschaft, wir waren anfangs nur zwei Leute nach einer Krise. Immer wieder zu merken, hey, es ist so gut, dass Gott redet, weil wir wissen, er ist mit im Boot. Er ist Herr. Er hat das Steuer. Und wir müssen nicht in Panik verfallen, in Aktionismus, sondern wir dürfen hören. Wir dürfen empfangen, weil er so gern redet. Und das wünscht er sich für uns auch als ganze Gemeinde. Und vielleicht geht es dir persönlich so, wie uns als Gemeindeleitung. Wir haben dieses Jahr wichtige Entscheidungen zu treffen. Wir haben unzählige Baustellen, die wir anzugehen haben. Vielleicht geht's dir und deinem Persönlichen auch so. Und der Gemeinde in Thessalonik ging es auch so. Hey, die konnten einen Rat Gottes gebrauchen. Uns geht's genauso. Und vielleicht dir auch. Deswegen die Ermutigung, verachte Gottes Reden nicht. Dämpf Gottes Geist nicht, sondern prüfe und behalte das Gute. Aber nicht alles ist Gottes Reden. Paulus sagt uns nämlich, prüft. Gott spricht durch unseren menschlichen Filter. Und wir können Gott missverstehen. Wir können auch manchmal eine Haltung haben, wo das, was Gott sagen möchte, falsch rüberkommt. Durch unser Herz, durch unsere Wünsche, Sehnsüchte, können wir auch manchmal Gottes Reden mit unserem Herzen verwechseln. Das ist alles möglich. Und deswegen sagt Gott, prüft. Ich war 10 Jahre lang Jugendleiter. Und ein Klassiker war immer, da geht irgendein Junge, irgendein Mädchen, Gott hat mir gesagt, ich soll dich heiraten. Und die Frau, Mädel, ja, alles klar. Und Gott das sagt. War immer so ein Klassiker gewesen. Und 90% der Fälle, ist ja 10 Jahre, haben bis heute auf jeden Fall noch nicht geheiratet. Also wir dürfen prophetische Rede nicht mit christlicher Wahrsagerei irgendwie verwechseln. Und es handelt sich auch in den meisten Fällen nicht um unumstößliche Vorhersagen. Und deshalb ist prophetisches Reden auch nicht eine Handlungsanweisung, die wir ungeprüft einfach tun sollen. Also wenn jemand dir was sagt, dann prüfe es. Und für dieses geistliche Feld gibt uns Gott ein Spielfeld. Und ihr wisst, ich mag gerne Sport. Und ich sage euch eins, Sport ohne Regeln macht keinen Spaß. Ich war mal in der Hobbyliga, jeder sagt, war faul, abseits, nein, war es nicht, war ein Tor und all so welche Sachen. Schiri ist immer gut, weil sonst nur Chaos entsteht. Und wir haben einen Gott der Ordnung. Und wenn Gott redet, dann geschieht das in Ordnung. Es besteht nicht irgendein wirres Zeug oder sowas, sondern es ist ermutigend, es ist richtungsweisend, es schafft Klarheit. Wisst ihr, warum Monopoly so anstrengend ist? Wisst ihr, warum Monopoly ein Spiel ist? Das dauert eigentlich nur 60 Minuten, aber manchmal dauert es 4 Stunden. Weil das Spiel ist, wo die Menschen am meisten eigene Regeln hinzugefügt haben. Man darf tauschen, Kredite nehmen und Zinsen und so, alles so ein Zeug haben die Leute erfunden. Und das soll beim Gottesreden nicht so sein. Und wie kann dieses Spielfeld aussehen? Also wie können wir Rahmenbedingungen schaffen, in denen wir in diese geistliche Dimension hineintauchen und wir prüfen können. Das erste ist unsere Haltung. Und ich habe das schon in der Mitte oder sowas gesagt. Wir kennen das aus dem alltäglichen Miteinander. Eine offene und demütige Haltung ist die Basis für jede Gemeinschaft, für jede Beziehung. Indem ich mir bewusst mache, was für ein Geschenk es ist, dass der allmächtige Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, zu dir redet. Dass er zu dir spricht. Du dir bewusst machst, dass Gott sich, indem er zu dir redet, sich klein und verletzlich macht. Weil du könntest ihn missverstehen. Du könntest auch sagen, hast du mir jetzt gesagt, Gott, gib ich nicht weiter. Er macht sich verletzlich. Er gibt uns die Verantwortung, damit richtig zu handeln. Deswegen sollen wir prüfen. Wisst ihr, ich erinnere mich an eine Person, die hatte Probleme mit seiner Teenager-Tochter. Und er hat gebetet und er hat mit vielen Leuten gesprochen. Und er sagte, so ab der 14. Person, mit der er gesprochen hat, und die, jede der 14 Personen ihm dasselbe gesagt hat, hat er angefangen zu sagen, da könnte ja vielleicht auch Gott gerade sprechen. Aber 14 Anläufe hat es gebraucht, weil das, was die Personen oder Gott ihm sagen wollte, der Person natürlich gar nicht geschmeckt hat. Er hat weitergesucht, bis hoffentlich irgendwo jemand was von Gott sagt, was seinen Vorstellungen spricht. Es braucht also diese offene Haltung, hey Gott, du sollst reden. Gott sollte kein Papagei sein. Ich brauche deinen Rat. Ich brauche nicht, dass du mich einfach nur bestätigst. Aber ich finde es auch so schön, deswegen gebrauche ich auch dieses Beispiel. Es ist so schön zu sehen, wie geduldig Gott mit unserem Unvermögen umgeht. Da sind das 14 Anläufe und Gott sagt, mein Kind, ich gebe dir auch noch einen 15. Aber meine Botschaft bleibt die gleiche. Das zweite ist das Miteinander. Wer sollte dort prüfen? Die Gemeinde war jung, aber sie hatte bereits Strukturen. Es gab auch irgendwie eine Leiterschaft. Und doch Paulus spricht hier nicht die Leiterschaft an. Paulus spricht auch nicht die besonders prophetisch Begabten an, sondern er nimmt alle mit hinein, weil sie alle den Heiligen Geist haben. Und so haben auch wir alle den Heiligen Geist, die wir Jesus nachfolgen. Also prüfen ist etwas Gemeinschaftliches. Natürlich kannst du persönlich Dinge mit Gott bewegen und doch sehen wir, als der Heilige Geist ausgegossen wurde, sehen wir in der Apostelgeschichte, dass immer in Gemeinschaft gebetet und darum gerungen wurde, dass Gott spricht. Und auch Jesus sagte schon, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Ihr Lieben, wenn wir manchmal im Gespräch sind, wir merken, ich habe blinde Flecken, die anderen haben blinde Flecken. Und gemeinsam, wenn wir beten, haben wir eine viel breitere Sicht auf das, was Gott vielleicht sagen möchte. Und wie konnten die Thessaloniker prüfen? Sie hatten noch nicht die Bibel, sie haben sich ausgetauscht. Sie haben die Inhalte miteinander verglichen und haben gesprochen, hey, ich habe das empfangen, wie ist es bei dir? Sie waren im Austausch, sie waren gemeinsam im Gebet am Ringen. Und ich finde es so schön, dass wenn wir uns auf dieses Jahr vielleicht auf prophetisches Reden ausrichten, dann möchte uns Gott dadurch in Gemeinschaft bringen. Also er möchte dich dadurch in Beziehung bringen und sagen, hey, ich habe euch in Gemeinschaft zusammengeführt, damit ich darin spreche und mich darin entfalte. Der dritte Teil, also ich habe vier, ne? Ich komme auch langsam hier zum Ende. Das dritte ist der Echtheitstest. Jeder, der schon mal im Supermarkt mit einem großen Schein bezahlt hat, kennt diese Erfahrung an der Kasse. Du gibst das Geld, ein Huni, und was macht die Frau an der Kasse? Die sagt nicht, hey, du siehst so freundlich aus, ich glaube dir, dass das ein echter ist. Nein, die schiebt den durch ein Gerät oder nimmt einen Stift, so einen besonderen Stift, und malt den an, um die Echtheit zu prüfen. Ist das echt, wahrhaftig, was wir hören? Ist das von Gott? Und das beste Prüfkriterium, wenn du dich fragst, hey, ich möchte beten, ich möchte auf Gottes Reden hören, dann sind grundsätzliche Prüfkriterien, die du benutzen kannst, ist, hey, das, was ich empfange, kriegt dadurch Jesus die Ehre. Das, was ich höre, wird dadurch Jesus groß gemacht oder gibt es da stattdessen einen Ersatz, etwas anderes, Bringt das, was ich hier höre, die Person, für die ich ihn empfange oder für mich selber, bringt mich das Jesus näher? Lerne ich dadurch Jesus besser kennen oder werde ich dadurch auf etwas anderes ausgerichtet? Und natürlich haben wir auch selber so ein Gerät, woran wir prüfen können, es ist Gottes Wort. Hey, ihr Lieben, wenn wir uns prophetisches Reden damit auseinandersetzen wollen, dann funktioniert das nur mit Gottes Wort. Es funktioniert nur, wenn wir sein Wort kennen und immer besser kennenlernen. Wenn wir uns der geistlichen Dimension öffnen, ohne uns mit Gottes Wort zu beschäftigen, dann werden wir am Ende eigene Spielregeln machen. Dann werden wir am Ende entscheiden, das ist Gottes Reden und das nicht. Gott hat bereits gesprochen und das durch sein Wort. Und deswegen ist alles prophetisches Reden an seinem Wort zu prüfen. Der letzte Punkt, Konsequenzen. Paulus sagt, prüft und das Gute behaltet. Prüfen soll uns also in ein Handeln bringen. Nur zu hören, nur zu prüfen, ob es von Gott ist, aber nicht zu prüfen, was das auch an Konsequenzen bedeutet, ist dasselbe wie davor. Wir machen am Ende nur das, was wir wollen. Es gibt ein schönes Beispiel in der Apostelgeschichte. Ein Prophet, er bekommt einen Eindruck. Und er sagt, liebe Gemeinde Antiochien, es kommt eine Hungersnot. Macht euch dafür bereit. Und was macht die Gemeinde? Könnt ihr jetzt in Panik ausbrechen. Kaufland leer kaufen, du gehst zu Lidl, du gehst zu Edeka, wir haben genug Konserven. Nee, die gehen ins Gebet. Kann man auch machen. Und sie beten und sie ringen. Und was empfangen sie? Nichts für ihre eigene Gemeinde, sondern das, was sie haben an Geld oder einen Teil davon. Sie sollen in dieser Zeit die Jerusalemer Gemeinde finanziell unterstützen. Das passiert an Konsequenz, wenn wir Dinge prüfen und das Gute behalten. Durch einen Eindruck ist eine diakonische Tat entstanden, die den Nutzer und Empfänger gesegnet hat. Also was ist zu tun? Hey, wie ist es zu tun und vielleicht auch wann ist es zu tun? Wenn Gott redet, dann heißt das auch nicht immer, dass wir es sofort tun wollen. Auch wenn Anke geht, die Band darf gerne schon auf die Bühne kommen. Brother, ich habe doch gesagt, ich komme zum Schluss. Alles gut. Bei mir ist Schluss, ich weiß. Bei mir kein Schluss. Ihr Lieben, was für ein kraftvoller Vers, oder? Was für ein Abschnitt. Hey, Gott möchte sprechen. Gott ist ein Gott, der es liebt zu reden. Wenn wir nur an den Anfang schauen, dann hat er den Menschen gemacht, um mit ihm in Beziehung zu sein. Und ich glaube, ihr Lieben, du persönlich, ich persönlich, unsere Stadt, unsere Gemeinde, unser Land, hey, wir brauchen Gottes Reden in dieser Zeit. Und er ruft dich und mich und er sagt, hey, bist du bereit? Und er wünscht sich, dass wir mündige Christen werden, die in der Lage sind zu prüfen, was von ihm ist und nicht. Was vielleicht in unserem Herzen entspringt, muss ja nicht einmal alles schlecht sein, aber er möchte, dass wir sein Reden hören, es prüfen und damit verantwortungsvoll umgehen. Und er traut dir das zu. Er traut dir das zu und er wünscht dich, dass dadurch, dass du dich dem öffnest und sagst, Gott, hier bin ich, dass dadurch sein Feuer immer mehr in deinem Leben zunimmt. Und es ist so schön, wenn ich auf das Jahr schaue, viele Aufgaben, aber mein Leben muss nicht im Alltag versickern. Mein Leben und auch dieses Jahr wird nicht orientierungslos sein, weil Gott mit mir im Boot sitzt. Und das ist so spannend mit Gott, ihr Lieben. Das ist so spannend an 2000. Carsten benutzt das schon inflationär. Oh, dieses Jahr wird spannend. Dieses Jahr wird spannend. Wisst ihr, es ist so schön, dass ich bei den Rangern lernen durfte, ein Streichholz ist in der Lage, einen riesigen Brand in Gang zu setzen. Ein Streichholz, wenn wir dem Feuer genügend Aufmerksamkeit geben. Und vielleicht ist es für dich ein Start, anzufangen, den Tag mit dem Heiligen Geist zu starten. Einfach in ein Bewusstsein zu gehen und zu sagen, hey, Heiliger Geist, hier bin ich. Es gibt ein Buch von Benny Hinn, da war er noch nicht so komisch, das heißt, Guten Morgen, Heiliger Geist. Ja, manche werden komisch. Ich hoffe, ich werde nicht komisch, dann dürft ihr mir das sagen. Hier bin ich. Ich bin bereit. Ich will mir bewusst machen, dass du reden möchtest zu mir und durch mich. Vielleicht fängst du an, stille Zeit zu machen, oder wenn du schon stille Zeit machst, packst du da einen Zeitraum rein und sagst einfach, hey Gott, ich gebe dir ein paar Minuten. Das kann wachsen, du musst nicht viel machen, aber dieses kleine Streichholz kannst du ihm geben und sagen, hey, zünd etwas an. Hey, wir haben jeden Mittwoch Gebetskreis, wo wir für die Gemeinde beten. Ein Ort, wo wir besonders viel auch Raum geben wollen für Eindrücke, für Bilder, weil wir dort in der christlichen Gemeinschaft in einem engen Verhältnis unterwegs sind. Vielleicht ist es eine Zeit für dich, doch mal vorbeizuschauen, zu sagen, hey Gott, ich will da hingehen und ich möchte lernen, dein Reden zu hören. Es gibt auch in der Woche Hauskreise. Vielleicht gehst du in einem Hauskreis. Vielleicht auch ihr als Hauskreis sagt, hey, wir wollen Raum schaffen, dass Gott redet. Hey, was kann dann passieren, wenn Gott in unser Leben spricht und wir dafür Räume schaffen? Hey, bring die Dinge, die dich geistlich bewegen, familiär, beruflich, bring sie vor Gott und sag, hey Gott, ich möchte, dass du deine geistliche Perspektive auf diese Dinge sprichst. Oder vielleicht ist es auch für dich Zeit, am Anfang dieses Jahres dich zu prüfen, dich selbst zu prüfen. Hey, wie sieht es eigentlich mit dem Feuer des Heiligen Geistes in meinem Leben aus? Ist bei mir die Luke dicht? Kommt da eigentlich gar kein Wind hinein? Ist da vielleicht nur so ein kleiner Glimm am Docht am Glimmen? Oder schaffe ich genügend Zufuhr, dass der Heilige Geist sich in meinem Leben ausbreiten kann? Hey, ist so schön, Gott traut uns so viel zu. Und Paulus ermutigt uns, Menschen zu sein, die den Heiligen Geist Raum geben, verantwortungsvoll und mündig werden, Dinge zu prüfen, einordnen zu können und das Gute zu behalten. Und ihr Lieben, dieses Jahr hat Gott viel Gutes vorbereitet. Für dich und für mich. Auch für dieses Land. Hey, sei du doch jemand, der dieses Gute hier hineinbringt. In deine Familie, in diese Gemeinde, in diese Stadt, in dieses Land. Hey, was kann dann Großartiges passieren? Ich möchte noch beten und ihr Lieben, ihr habt doch gleich noch die Möglichkeit. Vielleicht möchtest du auch noch mal einen ganz bewussten Schritt gehen. Das kannst du am Platz tun. Aber wir haben auch Beter, die gerne für dich bereit sind, zu sagen, hey, Herr, hier bin ich für dieses Jahr. Lass dich segnen, mach dich bereit, öffne dein Herz. Ich glaube, Gott hat dir heute Morgen was gesagt und ich möchte dich einfach ermutigen, reagier darauf. Schreib dir vielleicht eine Notiz für die kommende Woche, für dieses Jahr. Gott möchte zu dir reden. Himmlischer Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für diesen starken Vers und auch für diesen Abschnitt. Ich danke dir für das, was du den Thessalonikern zugetraut hast.